das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Beim Gipfel von China und der EU sollte eigentlich gefeiert werden, dass es seit 50 Jahren diplomatische Beziehungen gibt. Doch auf der Tagesordnung standen vor allem strittige Themen. Zum Beispiel Sanktionen, die die Europäische Union gerade gegen China verhängt hat, weil Peking mit Russland handelt und damit den Krieg gegen die Ukraine finanziert. Außerdem wollte Kommissionspräsidentin von der Leyen die Lieferung von Rohstoffen sichern, deren Ausfuhr China beschränkt hat.
Hier macht sich der Handelskonflikt zwischen China und der EU bemerkbar. Frank Eckerts Magnetefirma bei Köln beliefert unter anderem die Auto- und Elektroindustrie. Noch sind bei ihm die Regale einigermaßen gefüllt. Andere suchen verzweifelt, fragen bei ihm an.
Produktionslinien sind praktisch seit Mitte Juli gestoppt in sehr vielen Industriezweigen in Deutschland. Und das bedeutet, dass es auch keine Möglichkeit gibt, diese fehlenden Magnete schnellstens zu ersetzen.
Unternehmen bekommen die chinesischen Exportbeschränkungen zu spüren, die heute in Peking von den Spitzen der EU und Chinas besprochen wurden. Es sind viele Streitpunkte: der Marktzugang für Europäer, Chinas subventionierte Überkapazitäten und der Handelsüberschuss. Am langen Tisch kommt es am Ende zu wenig Fortschritt, aber großen Gesten von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Als zwei große Player der internationalen Gemeinschaft sollten China und die EU dafür sorgen, dass ihre Beziehungen in die richtige Richtung wachsen. Was richtig ist, darüber gab es keine Einigkeit. Ein paar Mini-Fortschritte, so soll es mehr Dialog geben, Exportgenehmigungen sollen beschleunigt werden. Es war eine wertvolle Gelegenheit, auf konkrete Fortschritte hinzuarbeiten in den Schlüsselbereichen unserer Beziehungen. Aber wir haben auch unsere Bedenken sehr klar zum Ausdruck gebracht, besonders im Handels- und Investitionsbereich.
Immerhin, es gibt eine gemeinsame Erklärung zum Klimaschutz. Bei den Themen aber, die der EU darüber hinaus besonders am Herzen liegen, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den grundlegenden Handelsstreitigkeiten, keine Bewegung.
Die vielen Streitpunkte zwischen China und der EU vertiefen wir gleich auch im Nachrichtenkanal der ARD bei Tagesschau 24. Eine Familie, die vor zwei Tagen mit diesem Flugzeug in den Irak abgeschoben worden ist, hätte in Deutschland bleiben dürfen. Das hat das Verwaltungsgericht Potsdam entschieden. Aber da war die Familie schon auf dem Weg nach Bagdad. Es sind Jesiden, die von der Terrormiliz IS verfolgt werden. Unterstützer der Familie fordern nun, sie nach Deutschland zurückzuholen.
Sie protestieren mit diesem Brief und einer Online-Petition für ihren Klassenkameraden Mats Kasim. Polizisten hatten den irakischen Jungen, seine Eltern und drei Geschwister in der Nacht aus dieser Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Lüchen geholt.
Wir waren halt am Schlafen, auf einmal sind die einfach so reingekommen, haben Polizei geschrien. Dann waren wir sehr, sehr erschrocken. Wir wussten auch nicht, was los ist. Die meinten einfach, ihr werdet jetzt abgeschoben.
Kurz bevor sie mit dieser Maschine vom Flughafen Leipzig nach Bagdad starten, versucht ihre Anwältin, die Abschiebung zu stoppen. Sie argumentiert, die Terrormiliz Islamischer Staat verfolge die ethnisch-religiöse Minderheit im Irak. Das Verwaltungsgericht Potsdam entscheidet, dass die Familie zumindest jetzt nicht ausreisen muss. Doch da sitzen die Jesiden bereits im Flugzeug. Das Brandenburger Innenministerium erklärt für seine zentrale Ausländerbehörde ZABH, die ZABH hat kurz vor der Rückführung Rücksprache mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF gehalten, inwieweit es Gründe gibt, die Abschiebung nicht durchzuführen. Dies wurde seitens des BAMF ausdrücklich verneint. Aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge heißt es aber, die Länder seien zuständig für Abschiebungen.
Selbst wenn wir eine Person ablehnen im Asylverfahren, bedeutet das nicht, dass diese Person automatisch abgeschoben werden muss. Das entscheiden andere Behörden, beispielsweise meistens die Ausländerbehörden, und die können dann auch zum Beispiel Integrationsleistungen berücksichtigen.
In Lüchen hoffen Mats Kasims Mitschüler, dass die jesidische Familie wieder von Bagdad zurück nach Brandenburg kommt.
Wir finden es halt sehr schade und sind auch besorgt, dass ihm was passiert.
Es ist schon schwer für mich, aber man muss durchkommen.
Ihren Protestbrief wollen sie nun an den Brandenburger Innenminister schicken.
Erschütternde Szenen haben sich vor 15 Jahren bei der Love Parade in Duisburg abgespielt. 21 Menschen starben bei einem Gedränge am Zugang zum Festivalgelände. Die Angehörigen erinnern jedes Jahr mit Lichtern und einer Andacht an die Tragödie. Bislang wurde das Gedenken von einer Stiftung organisiert. Künftig wird die Stadt Duisburg das übernehmen.
22 Mal läutet die Glocke. Immer am 24. Juli, Punkt 17 Uhr. 21 Schläge für die Todesopfer, der letzte dann für die 500 Verwundeten der Love Parade-Katastrophe. So erinnern sie in Duisburg daran, was vor 15 Jahren passiert ist. Paco Zapater und Nuria Caminal kommen jedes Jahr aus Spanien. Ihre Tochter starb an diesem Ort mit 22 Jahren. Für uns ist dieser Ort wie ein Magnet, unglaublich wichtig. Denn es war der letzte Ort, an dem unsere Tochter auf der Erde war, bevor sie in den Himmel ging. Nuria und Paco treffen hier auch andere, deren Leben sich am 24. Juli dramatisch änderte. Damals, als mehrere 10.000 Menschen sich hier durch den einzigen Ein- und Ausgang zum Musikfestival drängen, eine Todesfalle. Bis heute hat niemand Verantwortung für die Katastrophe übernommen. Ein Mammutgerichtsverfahren wurde 2020 eingestellt. Für viele hier ist das Love Parade-Unglück noch immer eine offene Wunde. Das Gedenken wurde bislang ehrenamtlich von einer Stiftung organisiert. Deren Arbeit geht nun zu Ende. Ihre Aufgaben will die Stadt übernehmen.
Ich glaube, es ist wichtig für die Angehörigen, aber auch für die Stadt, dass das Gedenken in einer vernünftigen Art und Weise würdig fortgesetzt wird. Und dafür stehen wir hier.
Gedenken, ein Ort der Erinnerung, eben weil das Unglück nie richtig aufgearbeitet wurde. So sehen das auch Paco und Nuria. Sie wollen, dass jedes Jahr am Ort der Katastrophe daran erinnert wird, dass hier ihre Tochter gestorben ist.
Trümmerteile einer Maschine vom Typ Antonov in der Taiga. Das russische Passagierflugzeug war heute früh abgestürzt. Von den 48 Menschen an Bord hat laut Regionalbehörden niemand das Unglück überlebt. Das Flugzeug war wegen schlechter Wetterbedingungen schon später gestartet. Die Route führte dann von Chabarowsk weiter über Blagoweschtschensk bis nach Tinda. Beim Anflug auf die Kleinstadt verschwand die Maschine vom Radar.
Die Passagiere in Chabarowsk beim Einsteigen in die Unglücksmaschine. Aufnahmen von Fluggästen, gepostet in den sozialen Medien, gesendet heute vom russischen Staatsfernsehen. Über dem Zielflughafen Tinda bricht die Maschine vom Typ Antonov AN-24 einen Landeversuch ab. Dann geht die Funkverbindung verloren. Ein Suchhelikopter findet das brennende Wrack, etwa 15 Kilometer entfernt, in einem schwer zugänglichen Wald. In der Region soll schlechtes Wetter geherrscht haben. Die Einsatzkräfte gehen vorrangig von zwei Ursachen für die Tragödie aus: einem Pilotenfehler oder einem Defekt in der mehr als 50 Jahre alten Maschine. Präsident Putin sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Ich möchte meine aufrichtige Anteilnahme gegenüber den Familien und Angehörigen all jener ausdrücken, die bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Für die betroffene Region Amur hat der dortige Gouverneur 3 Trauertage ausgerufen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eingelenkt. Nach den Protesten gegen seinen Gesetzentwurf zur Korruptionsbekämpfung hat er einen neuen vorgelegt. In einer ersten Stellungnahme äußerten sich die Antikorruptionsbehörden zustimmend. Ihre Unabhängigkeit sei gewährleistet. Selenskyj wollte diese Behörden ursprünglich dem Generalstaatsanwalt und damit der Regierung unterordnen. Dagegen waren Tausende auf die Straße gegangen und auch aus der EU kam Kritik. In der Türkei wüten mehrere Waldbrände. Starke Winde fachen sie immer wieder an. Die Feuer werden seit Juni durch große Hitze und Trockenheit begünstigt. Bei Eskişehir wurden die Flammen durch plötzlich wechselnden Wind zur Todesfalle. 10 Einsatzkräfte kamen ums Leben.
Verzweiflung und Trauer um Kollegen und Angehörige, die beim Kampf gegen das Feuer umgekommen sind. Über 15 Jahre war er ein freiwilliger Helfer, hat an unzähligen Einsätzen teilgenommen, bei Bränden, Erdbeben, Überschwemmungen. Er versuchte zu helfen, wo immer er konnte. Seit Tagen brennt es in mehreren türkischen Provinzen, wie hier in Eskişehir. Die extrem hohen Temperaturen und die starken Winde verbreiten die Brände schnell. Auch Wohngebiete werden bedroht. Einige Dörfer sind bereits evakuiert worden. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Doch bei so vielen Brandherden sind die Helfer oft überfordert. Kritiker sagen, dass lokale Feuerwehren für Katastrophen dieses Ausmaßes oft nicht genügend ausgerüstet seien. Gestern wurden mehrere Helfer eingeschlossen. 10 von ihnen kamen ums Leben. Eine Tragödie, die die Türkei erschüttert. Der Justizminister kündigt eine Untersuchung an. Löschhubschrauber kämpfen auch auf Zypern gegen die Flammen. Die Mittelmeerinsel hat sogar internationale Hilfe angefordert. In der Nähe von Limassol an der Südküste ist eine Fläche von 100 Quadratkilometern niedergebrannt. 2 Menschen kamen ums Leben. Die Brände scheinen aber mittlerweile unter Kontrolle zu sein. Der zyprische Wetterdienst warnt aber weiter vor extremer Hitze um die 44 Grad. Keine Entwarnung auch in der Türkei. Die Helfer kämpfen weiter gegen die Ausbreitung der Flammen. Die aktuelle Hitzewelle soll noch mindestens eine Woche dauern.
Am Ende gab es nur den gegenseitigen Trost. Der Traum der DFB-Frauen vom EM-Finale im Regen von Zürich ausgeträumt. Das späte 0:1 gegen Spanien fiel unglücklich, vor allem für Torhüterin Ann-Kathrin Berger. Dabei war es wieder sie, die ihre Mannschaft lange im Spiel hielt. Am Tag danach eine Stimmung zwischen Frust und Stolz beim Team.
Die Enttäuschung ist den Spielerinnen auch bei der Abreise aus dem EM-Quartier noch anzusehen. Das Lächeln für das Selfie fällt schwer.
Momentan überwiegt schon noch der Frust und die Trauer, weil der Traum einfach so groß war, diesen letzten Schritt Richtung Finale zu machen. Ich glaube, die Mannschaft hätte das mehr als verdient gehabt.
Mit Einstellung und Engagement kämpft sich das Team gestern in die Verlängerung, allerdings ohne Happy End. Das entscheidende Tor in der 113. Minute. Weltfußballerin Aitana Bonmatí überrascht die ansonsten so starke Ann-Kathrin Berger in der kurzen Ecke.
Da kann ich noch so viele Paraden machen, aber der hätte einfach meiner sein sollen. Und deswegen tut es mir unfassbar leid, also für die Mannschaft.
Beide Teams haben in der regulären Spielzeit Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Die Spanierinnen vor allem vor der Pause, die Deutschen in der zweiten Hälfte. So aber endet die EM-Reise im Halbfinale nach einem Turnier mit Höhen und Tiefen, sportlich und personell.
Wir haben ein super Turnier gespielt, vor allem ein Turnier, was sehr viel Mentalität gezeigt hat. Sehr viel über die Grenzen gehen, über sich hinauswachsen.
Nun gilt es erstmal, die Enttäuschung hinter sich zu lassen.
Ja, neben den DFB-Frauen begeistert vor allem Florian Lipowitz zurzeit deutsche Sportfans. In der letzten Woche der Tour de France liegt er auf Rang 3 und hat auf der ersten Alpenetappe nochmal alles in die Waagschale geworfen. Heute ging es für die Radprofis von Vif über 171,5 Kilometer durch die Alpen nach Courchevel-Col de la Lose.
Florian Lipowitz war im Ziel sichtlich gezeichnet von dieser 18. Etappe der Tour de France. Die vielen Attacken des jungen Deutschen auf der mit 5500 Höhenmetern erklärten Königsetappe rächten sich jedoch beinahe. Den Sieg hatte der Ulmer nicht im Blick. Stattdessen sollte heute Platz 3 im Gesamtklassement und damit der erste deutsche Tour-Podiumsplatz seit 19 Jahren gefestigt werden. 3 Kilometer vor dem Ziel schwanden aber die Kräfte. Lipowitz wurde abgehängt und büßte am Ende rund 1 Minute 40 auf seinen ärgsten Verfolger, den Briten Oscar Onley, ein. Den Tagessieg auf 2300 Metern Höhe sicherte sich der Australier Ben O'Connor. Tadej Pogacar wurde Tageszweiter und steuert damit auf seinen 4. Tour-Gesamtsieg zu. Lipowitz bleibt 3 Etappen vor Schluss Gesamtdritter mit jetzt noch 22 Sekunden Vorsprung auf Rang 4.
Der legendäre US-Wrestling-Star Hulk Hogan ist tot. Er wurde 71 Jahre alt. Hogan wurde in den 80er Jahren bekannt und machte später auch auf der Leinwand Karriere. Er spielte in mehreren Kinofilmen mit, unter anderem in Rocky 3. Zuletzt trat er häufig als Unterstützer von US-Präsident Trump auf. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. Juli.
Tiefdruckeinfluss und ziemlich feuchte Luft bestimmen auch morgen unser Wetter. Heute Nacht sind regional weitere Schauer und einzelne Gewitter unterwegs, die aber nachlassen. Der Tag beginnt in der Mitte häufig sonnig. Später ziehen auch hier mehr Wolken auf und es gibt wieder einige Schauer und Gewitter. Am Nachmittag und Abend zum Teil mit Starkregen und Hagel. In der Nacht Tiefstwerte von 19 bis 10 Grad. Morgen werden an den Alpen 19, in der Mitte bis zu 28 Grad erreicht. Am Samstag gibt es im Süden und Südosten weiter Schauer und Gewitter. Hier kann es auch kräftig schütten. Sonst scheint neben Wolken teilweise länger die Sonne. Am Sonntag im Nordwesten meist trocken, sonst wird es wieder verbreitet nass. Am Montag wieder überwiegend im Süden.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer, wie die EU sich im Welthandel gegenüber China und den USA behaupten will. Und wir zeigen das Chaos-Cop-Comeback. Die nackte Kanone kommt in einer Neufassung wieder in die Kinos. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.